Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Die Fußballweltmeisterschaft, die ist im vollen Gange und als offizieller Broadcaster begleiten wir hier bei SBS German das größte Sportereignis der Welt mit Analysen, Hintergründen und Einschätzungen unserer Experten. Einer von ihnen ist der Rafael Agaczynski. Er kennt den internationalen Fußball aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, ob als Trainer, Analyst, Scout und studierter Fußballmanager hat er über viele Jahre in Europa und anderen Teilen der Welt gearbeitet. Aktuell ist er Koordinator der Borussia Dortmund Football Academy an der German International School in Sydney. Und gemeinsam mit ihm blicken wir auf die wichtigsten Entwicklungen und Stories dieses großartigen Turniers. Und ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist. Hallo Raphael.
Hallo Benjamin. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Diese WM, die macht richtig Spaß und sorgt ja weiter für Überraschungen. Lass uns direkt mal zurückschauen auf den gestrigen Spieltag und natürlich die Leistung Deutschlands gegen die Elfenbeinküste. Am Ende, da reichte es für ein 2:1, aber wirklich souverän war dieser Sieg nicht, muss man sagen. Raphael, du schaust ja mit einem sehr analytischen Blick auf diese Spiele, nicht so wie der Durchschnittsfußballfan. Warum hat Deutschland sich so schwer getan? Warum haben sie relativ schlecht gespielt, bis dann UNDAF mit 2 Toren das für sich entschieden hat?
Genau, in erster Linie lag es ja auf jeden Fall auch noch an der Elfenbeinküste, die einfach ein richtig gutes Spiel gemacht haben und echt gekämpft haben. Was mir aber echt gefehlt hat, was ich bei vielen Spielern gesehen habe, war halt die Körpersprache. Erst nach dem Dreierwechsel hatte ich so das Gefühl, dass auf einmal mehr Feuer ist, dass angelaufen wird, dass da mal auch gegengehalten wird. Davor hatte man auch einige Chancen sich ausgespielt, bis zum 16er. Und dann hat mir einfach die Boxpräsenz gefehlt. Spieler, die über außen gekommen sind, wollten flanken oder haben geflankt, aber dann stand da keiner drin. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Da muss man auch sagen, Sané, der war halt gar nicht im Spiel.
Unsichtbar.
Auch seine Stärke quasi ist, so dieses 1 gegen 1, hat man gar nicht gesehen. Der hatte auch nicht mal die Möglichkeit gehabt, richtig zum Abschluss zu kommen. Interessant war, dass Deutschland es im 3-4-3 gespielt hat. Eigentlich eine ganz interessante Formation mit den Spielern, die man in den Reihen hat, mit Musiala und Wirtz, die dann auf der 10 quasi spielen. Aber die sind nicht so zum Zuge gekommen, wie es eigentlich auch im ersten Spiel war. Und deswegen war schon richtig zu spüren, als so ein UNDAF reinkam, so diese Energie auch in Amiri, der auch damit bestätigt hat, der eine, ja, wieso er nominiert worden ist, eine überragende Vorlage auf UNDAF und dann auch wieder UNDAF, der einfach da steht, wo ein Stürmer stehen soll. Und das ist das, was auf jeden Fall gefehlt hat. Auch das zweite Tor, was dann kurz vor Schluss gefallen ist, Metscher, überragendes Spiel, bisher meines Erachtens der beste Deutsche, was der im Mittelfeld abreißt, was der alles kreiert, ist unglaublich. Und auch der Pass, den er zum 2-1 gespielt hat, überragend. Also einerseits der Pass überragend, aber dann kommt wieder UNDAF, der das in einer Stürmermanier macht, die einfach ja seinesgleichen sucht, sage ich mal. Und das ist das, was wir dann auch brauchen im Spielen und was auch genau da wichtig ist, dass wir verschiedene Spielertypen haben im Sturm. Und da kannst du mal auf den UNDAF setzen, der noch genau in solchen Spielen dann einfach netzt. Und ich fand aber auch die Einwechslung von Goretzka. Erstmal habe ich mir gedacht, okay, warum wechselst du jetzt einen Goretzka ein? Aber dann der Sprint, den er da nach hinten gemacht hat, wo dann die Elfenbeinküste noch diese richtig dicke Chance hatte vor dem 2-1. Nur für diesen Sprint, wo er sich den Ball erobert hat, hat es sich schon gelohnt, den einzuwechseln. Und die Deutschland ist eine Turniermannschaft und das ist ein Spiel, was dem Team einfach sehr gut tut und auch in der Spielweise nochmal einen Schritt nach vorne bringt. Schlechte Spiele haben wir nicht, aber jetzt nochmal so diese Feinjustierung ansetzen, wenn wir jetzt auch nochmal gegen Ecuador spielen, die auch nochmal extrem aggressiv spielen, die auch nicht einfach zu bespielen werden, aber wir sind ja schon mal weiter, auch Erster und deswegen können wir dort gut in die Zukunft schauen und der 2-1-Erfolg wird dem Team einfach richtig, richtig gut tun.
Also du bleibst weiter optimistisch und sagst auch, sowas muss ich erstmal dann finden wie bei so einem Turnier. Stichwort Turniermannschaft, was meinst du damit?
100%ig. Also wenn wir auch in der Vergangenheit schauen, Deutschland wurde von Spiel zu Spiel besser und wir kommen über das Team. Und das bedeutet, das Team muss sich finden und von Spiel zu Spiel entwickelt man sich dort. Und ja, deswegen tut auch so ein 2-1 von UNDAF in der letzten Sekunde ganz gut für die Teammoral.
Naja, bleiben wir mal beim Team und bleiben wir auch mal bei Joker Dennis UNDAF. Der hat ja für die Erlösung gesorgt, muss man sagen, mit seinen 2 Toren. Er hat ja auf dem Weg zu dieser WM auch wirklich bewiesen, dass er der legitime Mittelstürmer ist, den wir eventuell vermisst haben nach dem Abgang Kloses. Warum setzt der Bundestrainer nicht stärker und vor allem von Anfang an auf UNDAF? Was meinst du?
Ja, der Bundestrainer hat da schon auch eine klare Idee. Und dass Havertz jetzt vorne spielt, der jetzt kein gelernter, richtiger Stürmer ist, aber trotzdem auch dort in der Vorbereitung eine sehr gute Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass der UNDAF auch in der Saison gezeigt hat, dass ein Spieler ist, der auch als Joker einfach eine richtig gute Rolle spielen kann. Und das sieht man ja auch, wie in diesem Spiel, da hat es einen richtigen Stürmer gefehlt. Das hat man besonders gesehen, dass halt bei Spielen über den Flügel gar keiner in der Box war.
Ja.
Und das hat dann der UNDAF dann ins Spiel gebracht, diese Boxpräsenz. Und dann hat es auch direkt geklingelt. Und der Nagelsmann hat dann einen klaren Plan.
Ja.
Und würde jetzt mich nicht wundern, wenn er im nächsten Spiel auf UNDAF setzt.
Ja.
Aber ich schätze auch sehr die Qualitäten, wenn er von der Bank kommt.
Ja, klar. Kommen wir mal zu einem anderen Spiel und zu einer anderen Mannschaft, die wirklich ziemlich beeindruckt hat jetzt am letzten Spieltag. Nach dem 2:2 gegen Japan im Auftaktspiel, da haben die Niederländer ja Schweden mit 5:1 demontiert, muss man sagen, und damit auch alle Zweifel zerstreut. Ich habe gestern mit 2 Holländern lustigerweise gesprochen, die mir sagten, dass die Stimmung im Land richtig pessimistisch war nach dem Auftakt. Das dürfte jetzt anders sein, denn Schweden sahen ja viele nach ihrem ersten Auftritt, der brutal stark war, als so eine kleine Überraschungsmannschaft, die vielleicht auch richtig für Furore sorgen kann. Was erwartest du von diesem Oranje-Team nach dieser Leistung?
Boah, schwer einzuschätzen, weil ich die Holländer ganz gut kenne. Ich habe sie auch bei der WM-Quali live im Stadion miterlebt, als ich mir das Spiel in Rotterdam gegen Polen angeguckt habe. Demontiert kann man jetzt vom Ergebnis sprechen, ja. Vom Spielverlauf würde ich jetzt nicht das Wort benutzen, weil die Schweden einfach geschlafen haben die ersten Minuten in der ersten Halbzeit, so wie in der zweiten Halbzeit. Ansonsten haben die Schweden schon ordentlich dominiert. Und haben natürlich mit 2 Stürmern, die sie dann da vorne haben, mit Gyökeres und Isak, schon ordentlich Qualität dort. Und ja, da hatten die Holländer schon Glück, dass die da nicht die Tore kassiert haben und so in Bredouille kamen. So dadurch, dass sie auch in 2-0 in die Halbzeit gegangen sind und dann auch direkt das 3-0 gemacht haben. Dann geht man mit dem Spiel auch nochmal ganz anders um. Was ich bei den Holländern etwas bezweifle, ist so die Konstanz. Natürlich haben die super individuelle Spieler und können natürlich auch ganz weit kommen. Aber wie gesagt, woran ich etwas zweifle, ist an der Defensivarbeit, weil die Holländer generell ein Land sind, die sich eher auf das Spiel mit dem Ball konzentrieren als gegen den Ball. Und da sieht man, dass die mit dem Ball ja auch echt Qualität haben. Gegen den Ball haben die es auch gar nicht verkehrt gemacht. Die sind auch gar nicht hoch angepresst. Die haben einfach gewartet im Mittelfeldpressing, dass da ein Fehlpass im Zentrum geschieht und dann haben die direkt zugeschlagen und haben dann auf Konter gespielt und haben ja auch 3-mal das gleiche Tor erzielt, was natürlich auch für Qualität spricht. Allerdings im weiteren Verlauf glaube ich nicht, dass die so extrem weit kommen, weil ich denke, dass diese Schwächen in der Defensive, diese Unkonstanz, die sie haben während des Spiels, ja, da schon großen Ausschlag geben wird.
Ausgenutzt wird vermutlich von anderen Teams. Aber man muss dazu sagen, also ich gebe dir recht, ich habe das Spiel auch gesehen und Schweden spielt einen tollen Fußball. Also wirklich, das muss man wirklich sagen, die haben tolle Spieler, tolle Qualität und auch das sieht wirklich richtig, richtig gut aus, was die da auf den Platz bringen. Insofern meinst du auch, Schweden könnte jetzt noch weiter in den Turnierverlauf in die K.O.-Phase gehen?
Ja, bei den Schweden, ich denke mal schon, dass sie als Dritter weiterkommen werden, ja, auf wen sie dann treffen werden. Wird man dann sehen. Ich rechne jetzt auch nicht große Chancen, dass die sehr extrem weit kommen. Natürlich haben die jetzt auch gegen Holland ein gutes Spiel gezeigt, aber haben auch 5 Tore kassiert.
Klar.
Und deswegen ist es eine Mannschaft, die ich so nächste Runde auf jeden Fall sehe. Aber dann schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird für sie.
Aber für die Zukunft, du hast ja auch mal ein Auge auf junge Spieler und Talente, für die Zukunft sieht es ganz rosig aus für Schweden, oder? Also da ist einiges zu erwarten eventuell.
Auf jeden Fall. Also die Schweden machen ja schon seit Jahren wirklich richtig guten Job. Hm. Und da sieht man ja auch in den eigenen Reihen, wer da auch alles spielt. Wenn ich mir so einen Ayari da mal genauer anschaue, der ja, eine super Saison gespielt hat bei Brighton und auch bei vielen Top-Clubs auf dem Zettel steht.
Ja.
Deswegen haben die Schweden da, denke ich mal, auch für die Zukunft eine rosige Zukunft, wenn es um Talente geht.
Sehr schön. Letzter Rückblick auf den gestrigen Spieltag. Japan darf da nicht fehlen. Die haben ja nach dem 4:0-Sieg gegen Tunesien dürfen die Hoffnung für die K.O.-Runde sich machen. Nach dem starken Auftritt gegen die Niederlande im Auftaktspiel muss man jetzt vermutlich Japan auf dem Zettel haben. Wie stark schätzt du das Team ein und was hat dich am meisten beeindruckt?
Ich denke mal, die Japaner sollte man nicht nur seit der WM auf den Zettel haben, auch in den letzten WM-Wettbewerben haben die eine richtig gute Rolle gespielt. Und man sieht einfach, wie extrem gut sich dieses Land entwickelt, was die für super Fußballer haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt abgesehen jetzt von der Leistung mit dem 4-0, kann ich mir gut vorstellen, dass die echt ziemlich weit kommen können. Einfach, weil das eine Mannschaft ist, die ja ziemlich homogen ist, die wissen, die kennen sich sehr gut, die sind technisch unfassbar gut, die sind ziemlich flink auf den Beinen und ja, und das sieht man ja auch in dem Spiel. Der Ueda da vorne, ein Spieler, der nicht nur Tore schießen kann, sondern mit dem man auch super Fußball spielen kann und auch die Spieler, die hinter ihm sind, die haben einen Plan, die haben eine richtig gute Mentalität, haben sich auch physisch, denke ich mir auch, jetzt auch in den letzten Jahren super entwickelt. Wenn man jetzt früher an die Japaner denkt und wenn ich mir die Japaner jetzt angucke, sieht man einfach einen riesigen Unterschied. Ja. Und auch der Trainer ist jetzt auch seit 8 Jahren dort. Er macht einfach einen super Job. Und ja, da sieht man einfach ein Team auf dem Platz mit einer überragenden Technik. Und haben wir es auch gegen Niederlande gesehen, dass sie eine Mannschaft wie Niederlande ordentlich Probleme bereiten können. Deswegen, das ist eine Mannschaft, auf die ich mich ja auch sehr freue, auch auf die nächsten Spiele.
Bei mir ist weiterhin einer unserer WM-Fußballexperten bei dieser Weltmeisterschaft 2026, Rafael Akaczynski. Rafa, wir haben jetzt mal zurückgeschaut auf den letzten Spieltag. Kommen wir einfach mal zum heutigen Spieltag. Da ist ja auch einiges passiert und auch der Tatsache, dass einige dieser kleinen Nationen weiter für Aufsehen sorgen, muss man sagen. Gestern schaffte Curaçao ein 0:0 Unentschieden gegen Ecuador und heute trennten sich Uruguay und Kap Verden mit 2:2. War eine wirklich spannende Partie und die kleine Inselnation, die hat auch wirklich Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden und darf jetzt nach einem 0:0 im Auftakt gegen Spanien sogar weiter auf das Weiterkommen hoffen. Es gab viel Kritik an der Teilnahme dieser kleinen Nation bei dieser WM. Wie stehst du dem jetzt gegenüber?
Ja, es ist schon unglaublich, was auch wie ein Land wie Kap Verde hier auf dem Platz präsentiert. Die werden auch auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, als Zweiter weiterkommen, weil sie gegen Saudi-Arabien das nächste Spiel gewinnen werden und die Spanier, die Uruguayer auf jeden Fall besiegen werden. Deswegen ist das schon eine große Überraschung. Das Spiel gestern von Curaçao ist auch, glaube ich, so ein Spiel der Torhüter bei den kleinen Nationen. Ja. Also ich glaube, egal welche kleine Nation wir uns hier anschauen oder etwas schwächere Nationen anschauen, die haben einfach super Torhüter. Also die Torhüter springen da über sich hinaus und hauen da Leistungen raus, die sind ja echt unglaublich.
Ja,
und
definitiv.
Gestern war es ja auch, Ecuador hatte ja auch massig Chancen, wenn ich auch da an die zweite Minute denke, wie er den aus 5 Metern hält, der Torhüter.
Ja.
Unglaublich. Haben ja auch noch vorne ganz gute Aktionen.
Klar.
Deshalb, macht Spaß zuzugucken. Und das ist auch, glaube ich, so die Überraschung der WM, dass auch so die kleineren Vereine, nicht Vereine, sondern Länder, dort auf jeden Fall eine gute Rolle spielen.
Ja, und jetzt setz doch mal bitte dein Talentscout-Hütchen auf. Da spielt man sich vermutlich auch bei so einem Turnier auf den Zettel einiger Vereine, weil einige dieser kleinen Nationen ja auch Spieler haben, die jetzt vielleicht in zweiklassigen oder drittklassigen Vereinen jetzt vielleicht spielen oder auch in kleineren Ländern. Ich glaube, es ist natürlich auch eine tolle Bühne, die sie da vielleicht nutzen können.
Das ist, glaube ich, nicht nur für die kleinen Vereine, kleinen Länder, sondern es sind ja auch für jeden, der an dieser WM teilnimmt, jeder, der auf dem Platz steht, für jeden ist das ein super Bewerbungsschreiben, für jeden Verein. Und deswegen macht es auch, glaube ich, so die WM besonders, weil dadurch auch nochmal Spieler zum Vorschein kommen, die man jetzt so nicht auf dem Zettel hätte.
Ja, vielleicht erleben wir ein oder zwei kapverdische Spieler in der Bundesliga auch oder so, mal sehen.
Alles möglich.
Alles ist möglich, das stimmt, das stimmt. Oh, wir müssen über Belgien reden. Eieiei. Belgien hat wirklich bisher enttäuscht bei dieser WM. Von dieser goldenen Generation, die das Land noch vor einigen Jahren hatte, scheint nicht viel übrig geblieben zu sein. So sieht es auf jeden Fall aktuell aus, muss man sagen. Gegen den Iran reichte es nur für ein 0:0. Wie hast du das Spiel erlebt und vor allem, warum ist Belgien in den vergangenen Jahren von einem wirklich bewunderten Talentpool zu einem mittelmäßigen Fußballland geworden bei den großen Turnieren, muss man wirklich so sagen? Sind das Probleme im Ausbildungsbereich? Was sind die Gründe dafür? Ist ja wirklich eine Katastrophe für ein Land wie Belgien.
Ja, eine sehr gute Frage, die ich mich auch jedes Mal stelle, wenn ich mir die Belgier angucke. Ich bin auch sehr enttäuscht von der Leistung. Es ist eine Nation, wo wir jetzt nicht über die Ausbildung sprechen müssen. Die Ausbildung ist super dort.
Ja.
Habe ich selbst erlebt, habe mir viele Spiele in der Jugend angeguckt und die haben massig Talente. Ich bin erstaunt, dass diese Talente oder viele Talente auch gar nicht die Möglichkeit bekommen haben, jetzt auch mit bei der WM zu sein, sondern dass mehr auf die Routiniers gesetzt worden ist. Aber ich bin echt sprachlos, weil auch ein Dekat, der ein absolutes Top-Talent jetzt für die Belgier ist, den viele Vereine jagen, dass der auch nicht mal die Chance bekommen hat, jetzt hier bei der WM zu sein, sondern man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hast Talente, integrier sie und dann hast du ja die Möglichkeit, diese Erfahrung schon mal spüren zu lassen und so auf die nächste WM bzw. EM vorzubereiten. Aber die Belgier haben in den letzten Jahren so die goldene Generation, von der man gesprochen hat,
ja,
die waren immer der Favorit, also einer der Favoriten, wo man da gedacht hat, boah, das könnte der Geheimfavorit sein. Aber sie haben immer wieder versagt und auch gegen Iran. Das war eine Leistung, die war ja einfach enttäuschend. Da hatten ja sogar echt Glück, dass sie das Spiel sogar nicht verloren haben, durch den interessanten Freistoßtrick der Iraner,
ja,
der dann knapp im Abseits war, aber auch generell andere Chancen, die Iraner sehr gut ausgespielt haben, hatten die Belgier echt Probleme. Und ich glaube, dass der Trainer dort zu sehr auf Routiniers setzt, die schon über ihren Zenit spielen. Und ja, das hat man einfach gesehen. Also auch leider an Kevin De Bruyne, der ja ein super Spieler ist. Auch er lässt sich dann auch irgendwie davon anstecken von der Leistung und ja, hatte da jetzt auch nicht seinen besten Tag. Deswegen echt eine riesige Enttäuschung und ja, da muss sich schon einiges ändern, damit dann da der Fußball wieder besser aussieht und auch erfolgreich wird.
Ja.
0-0 jetzt gegen Iran und auch ein Unentschieden gegen Ägypten. Das ist nicht der Anspruch der Belgier.
Ja, ja, es war auch wirklich ein blutleerer Auftritt, wenn man diese Floskel mal dafür benutzen darf. Aber das trifft wirklich auf diese Partie zu. Wirklich traurig. Also du sahst kein Problem im Ausbildungsbereich. Da machen die super Arbeit. Es ist einfach eine Frage, strukturell muss man da jetzt einfach auf Jüngere setzen und da wieder einen Strich drunter machen und sagen, wir starten einen Neuanfang.
Hundertprozentig. Da bin ich absolut bei.
Schauen wir mal auf die kommenden Spiele. Und da gibt es ja natürlich für die deutschsprachige Community auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Argentinien gegen Österreich. Was ist dein Tipp, Raphael?
Ja, ich glaube, dass die Österreicher ein gutes Spiel machen werden, aber am Ende 3-1 verlieren werden.
3-1, okay. Frankreich gegen den Irak?
5-0 für Frankreich.
Okay. Norwegen-Senegal, spannende Partie.
Sehr spannende Partie, da freue ich mich sehr drauf. Wird ein 1-1.
Okay. Und abschließend Jordanien gegen Algerien.
Ja, das sollten die Algerier auf jeden Fall gewinnen. Da gehe ich mal so mit einem 3-0 für Algerien.
Wir sind gespannt, wir bleiben dran und wir freuen uns, dich auch dann später noch diese Woche wieder begrüßen zu dürfen hier bei uns im Programm. Raphael Agaczynski, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Vielen Dank, ich freue mich.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.